Ja, also ich hatte das auch jetzt, als ich so lange Single war, da war es auch ziemlich einsam. Und da habe ich auch meinen Partner gewünscht und jetzt ist jemand da und jetzt denke ich, oh Gott, das ist mir zu viel gleich.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute ist die Vivi bei mir und Vivi war über 10 Jahre lang Single. Davor hatte sie eine Beziehung, die war aber sehr, sehr schwierig zu einem Alkoholiker. Und jetzt hat sie einen wunderbaren Mann gefunden. Also wirklich, der hat irgendwie alles. Und was macht sie? Sie macht es irgendwie kaputt. Sie zieht sich zurück, sie ist biestig zu ihm, sie grenzt sich ab. Dabei weiß sie doch im Kopf, Mensch, so einen finde ich so schnell nicht wieder. Und sie möchte endlich verstehen, was denn da wirklich in ihr vorgeht. Und dem gehen wir jetzt gemeinsam ganz tief auf den Grund. Ja, hallo Vivi. Herzlich willkommen hier in Trier, in meiner Wahlheimat. Und du hast, wie viele Gäste und Gästinnen, eine recht weite Reise auf dich genommen, um hierher zu kommen. Und dann muss der Schuh ja ziemlich drücken. Ja. Worum geht es denn?
Also bei mir geht es darum, ich bin jetzt in einer festen Beziehung und ich war vorher über 10 Jahre alleine, war davor auch in einer Beziehung, die wirklich nicht gesund war, mit einem Alkoholiker, war jetzt in den letzten Jahren auch magersüchtig, habe da eine lange Krankheit hinter mir und jetzt habe ich einen Freund, der wirklich, wo ich dachte, den gibt's gar nicht mehr, einfach ein guter Mensch, der Hunde liebt, der nett ist, der redet, der total aufrichtig ist und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich ziehe mich da eher zurück, werde fies wirklich und ich weiß gar nicht so genau, wie ich damit umgehen soll. Der redet auch ganz viel über seine Gefühle und sowas. Ich kann das gar nicht annehmen. Ich bin dann gleich so, dass ich denke, es wird zu eng im Hals und ich muss hier weg. Aber eigentlich weiß ich, dass er ein guter Mensch ist. Und heutzutage ist das, sag ich mal, das Material an Männern in meinem Alter halt auch nicht mehr das Beste. Und da ist jemand, der wirklich so ist, wie ich ihn gern hätte.
Ja. Und ich kann also hast nicht du eine riesen Kluft zwischen deinem klar denkenden Verstand, der weiß, Mensch, der Typ ist eigentlich wie ein Sechser im Lotto.
Ja.
Und dein Bauch, beziehungsweise deinen Gefühlen, die dir Enge bescheren und dir die Flucht empfehlen. Weil Gefühle machen ja immer Handlungsvorschläge. Und aus diesem Enge-Gefühl heraus schlägt dir dein Gefühl vor, geh da mal lieber weg. Ne?
Genau so fühlt sich das an, ja.
Aber weil dein Verstand ja schon noch mit im Boot ist, weißt du, dass das kein so richtig angemessener Vorschlag von deinem Gefühl ist.
Ja, genau. Also ich weiß das eigentlich, aber ich denke sofort, wie komme ich hier raus und komme ich hier jemals wieder raus?
Komme ich hier jemals wieder raus? Wie wenn du eingesperrt wärst.
Ja, genau. Als wenn ich keine Wahl mehr dann hätte. Er verliebt sich total in mich und liebt mich auch schon. Ich kann gar nicht sagen, ob ich ihn auch lieb. Also ich weiß gar nicht, ob ich das auch fühle, weil ich gar nicht irgendwie in Verbindung zu mir stehe, sondern eher so dieses, ja, das engt mich gleich ein.
Mhm. Und was ist daran so einengend, wenn dich jemand liebt?
Dass ich dann vielleicht nicht mehr wegkomme und auch eine Pflicht habe, da zu bleiben. Ob ich möchte oder nicht. Er hat auch einen Sohn, der mag mich auch total gerne, was halt schön ist. Aber es ist für mich gleich so, dann würde ich auch das Kind enttäuschen.
Okay. Also du fühlst einen riesigen Verpflichtungsdruck?
Ja.
Ich darf nicht verletzen?
Ja, so in etwa. Und ich habe keine Wahl mehr. Ich habe keine Wahl, ob ich möchte oder... Ja, ich muss mich jetzt komplett entscheiden. Das ist jetzt für immer dann so.
Mhm. Was sagt dein Kopf dazu?
Mein Kopf sagt, ich habe immer eine Wahl. Also ich weiß auch immer ganz viele Sachen. Ich weiß auch, dass ich so Beziehungsangst habe. Ich weiß das, aber mir fehlt immer dieser Schalter zum Umschalten dann wieder. Und zu sagen, so im Kopf weiß ich alles, aber ich fühle es dann nicht so.
Mhm. Das heißt, dein Kopf kann bislang diese Gefühle nicht auflösen, obwohl du weißt, dass du auch unter Bindungsangst leidest und weißt, dass du eine Wahl hast, aber dein Gefühl ist so hartnäckig.
Ja.
Wie fühlst du das eigentlich ganz konkret im Körper? Kannst du das mal beschreiben?
Das ist, als wenn was auf der Brust liegt. Mhm. Also ich habe sowieso Probleme, meine Gefühle wirklich zu fühlen, glaube ich, tatsächlich. Und das ist aber was, was ich merke, so auf der Brust immer, wie ich merke, so wie sich alles zusammenzieht, wie ich mich anspanne.
Wenn du vielleicht mal gerade die Augen schließen magst für diesen Moment und dieses Gefühl, das einfach mal da sein darf.
Mhm.
Du das vielleicht auch mal so innerlich willkommen heißt, hallo, alter Druck, da bist du ja wieder, dich kenne ich schon gut.
Mhm.
Dich kenne ich vielleicht auch schon ein Leben lang.
Mhm.
Und mit diesem Gefühl mal zurückreist in deine Vergangenheit.
Ja.
Wie alt ist dieses Gefühl?
Schon so als Kleinkind.
So als Kleinkind.
4, 5.
Kannst du mal eine Erinnerung beschreiben, ein Bild, das jetzt vielleicht vor deinem inneren Auge auftaucht, das zu diesem Gefühl passt?
Ich kann da gar nichts irgendwie genau sehen, sondern so eher so dieses, dass ich immer ein schwieriges Kind war und immer sehr, sehr laut und ja, eigentlich, heute würde man willensstark sagen und dass er nicht so gehört wurde.
Mhm.
Ja.
Was heißt das? Es wurde nicht so gehört? Fällt dir dazu eine Erinnerung ein?
Ja, also zum Beispiel, ich wollte mal nicht in den Kindergarten. Das wurde nicht gehört, so, da wurde ich trotzdem dann abgeliefert oder wenn ich Glück hatte, wurde ich zu meiner Oma gebracht. Solche Sachen. Ja, und auch so, ich konnte abends immer nicht einschlafen und hätte da eigentlich Hilfe gebraucht und war damit halt auch eher so auf mich gestellt.
Mhm. Ja, die Vivi, die ist ja sehr reflektiert. Die stellt auch die Dinge ganz genau an den richtigen Platz. Also sie sagt selber, ich habe Bindungsangst. Und dann denke ich, Mensch, wenn du Bindungsangst hast und mein Buch gelesen hast, dann müsstest du das jetzt alles verstehen und auflösen können. Aber da ist eben diese hartnäckige Verweigerung aus dem Gefühl heraus, dem Kopf zu folgen, sage ich mal so. Und deswegen habe ich unmittelbar quasi mit ihren Gefühlen dann Kontakt aufgenommen. Und das war von der psychotherapeutischen Technik her, nennt man das Focusing. Das heißt, man leitet die Klienten, in dem Fall die Klientin dazu an, mal direkt Kontakt mit diesem Gefühl aufzunehmen, es zu spüren und redet dann mehr oder minder direkt in das Gefühl rein. Weil man dann auf dieser Gefühlsebene oft schnell verstehen kann, was der Kopf eben nicht erfassen kann. Denn die Gefühle sagen ihr ja alles. Die Gefühle sagen, ich bin nur sicher, wenn ich allein bin. Ich muss mich schützen. Ich darf nicht wieder verletzt werden. Ich darf nicht enttäuscht werden. Und auf dieser Ebene kann sie sich dann viel, viel tiefer verstehen. Und jetzt schauen wir mal, wie weit dieses tiefe, gefühlte Selbstverständnis reicht. Was hast du daraus gelernt?
Dass ich für mich alleine sein sollte oder bin.
Also ich bin allein.
Ja.
Und letztlich kann ich mich auf die Menschen da draußen nicht verlassen?
Ja, jedenfalls nicht, wenn es drauf ankommt.
Wenn es drauf ankommt, kann ich mich auf dich nicht verlassen.
Ja. Ich war auch als Baby, war ich lange im Krankenhaus alleine.
Mhm.
Also ich weiß nicht viel darüber, aber ich weiß, dass ich alleine im Krankenhaus war. Es war damals halt so, da war das noch nicht, dass man mit durfte. Ja, und das war wirklich ein Babyalter. Da war ich halt auch dann allein.
Mhm. Welche Gefühle kommen jetzt so auf, wenn du dich daran erinnerst oder dran denkst, Mensch, ich war ja schon als Baby ganz allein, was kommt da so auf?
Hilflos und verlassen.
Hilflos und verlassen.
Ja.
Wie fühlt sich das im Körper an? Kannst du das mal spüren?
Ja, ich merke das irgendwie, dass ich, ja, das ist irgendwie so, als wenn das so gerade brodelt irgendwie.
Mhm.
Ja.
Und das ist, wie ich vermute, ein sehr belastendes Gefühl, das sich richtig runterzieht.
Mhm. Das kenne ich so gar nicht von mir, das Gefühl gerade.
Ach, das ist ein Gefühl, was du nicht so oft fühlst?
Ich glaube, ich kann schlechte Gefühle gut wegdrücken.
Ich kann schlechte Gefühle gut wegdrücken.
Mhm.
Und dann kannst du sie natürlich auch nicht bearbeiten.
Ja.
Aha. Was also bleibt, ist, dich vor diesen schlechten Gefühlen zu beschützen.
Mhm.
Damit die gar nicht erst auftauchen.
Ja.
Und was ist der beste Schutz?
Ja, sie wegdrücken.
Sie wegdrücken und, ich füge noch einen hinzu, nie wieder in eine Situation kommen, wo ich mich so abhängig fühle,
ja,
dass man mich so tief verletzen kann.
Ja. Ja, ich merke das total auch so. Auch im, also ich merke das jetzt auch bei ihm. Er will mir dann immer helfen und so. Und ich will das gar nicht, weil ich sage so, ich kann das alleine auch. Weil,
ja.
weil ich für mich immer denke, ich muss es ja auch alleine können.
Genau. Mhm. Ich sage jetzt mal einen Satz und du fühlst mal in dich, wie der in dir so schwingt oder wie der dich berührt. Also geh einfach in eine gefühlte Verbindung mit dem, was ich jetzt sage.
Mhm.
Allein sein bedeutet Sicherheit.
Ja, da bin ich. Das fühlt sich nach mir an.
Ja.
Das merke ich auch in der Beziehung jetzt. Ich bin immer sehr mit angezogener Handbremse. Ich versuche sehr oft, ja, wir sehen uns dann mal am Wochenende oder so. Aber ich sage mir immer lieber, ich bin dann gerne allein die Woche über. Ich fühle mich auch gut alleine.
Ja. Also, du kämpfst dafür, dass du autonom bleibst, dass du unabhängig bleibst und dass keiner dir so nahe kommen kann, dass da dieses alte Kindergefühl von im Grunde genommen ja auch totalem Ausgeliefertsein, abgrundtiefer Einsamkeit als Säugling, alleine da auf der Station, ohne Bindung, damit dieser Urschmerz nie wieder entstehen kann. Und deine Insel ist das Alleinsein, deine eigene Insel. Da bist du sicher, da bist du autonom, da kann dir keiner was.
Genau, das fühle ich, da kann mir keiner was. Da bin ich in meinem Space. Ich bin auch immer sehr autonom. In den vorherigen Beziehungen war es auch so, der Mietvertrag lief über mich, das Auto lief über mich. Also es ist immer alles so, ich mache das immer so, dass ich von niemandem abhängig bin.
Mhm. Mhm. Und für diesen Selbstschutz opferst du die Bindung.
Ja, wo es mir mittlerweile sehr leicht fällt zur Bindung, das ist bei meiner Schwester, das fühlt sich einfach gut an. Aber in allen anderen Situationen bin ich halt immer mit angezogener Handbremse unterwegs, auch in Freundschaften.
Mhm. Also du opferst die Bindung als auch tiefes menschliches Grundbedürfnis, um deine Autonomie und die Kontrolle zu bewahren. Und zwar die Kontrolle darüber, dass du dich nicht so schlecht fühlen musst.
Ja. Ja, also das fühle ich total. Also so autonom bin ich sehr und ich bin sehr, ich habe immer alles unter Kontrolle. Immer. Also in allen Lebenslagen gefühlt.
Mhm.
Man nennt mich auch Kontrolletti, also von daher, ja.
Okay.
Mhm.
Was ist der Preis für den Kontrolletti?
Ja, es ist total anstrengend. Also man ist überhaupt nicht frei damit. Also selbst zu Hause ist das so, ne? Also ich gucke dann selber immer nochmal, ist die Tür richtig zu, ist alles abgestellt und so. Es ist anstrengend. Und man hat trotzdem immer im Kopf, habe ich das jetzt richtig gemacht?
Ja. Es ist anstrengend, es ist auch ein bisschen, ich meine, du lässt ja außer deiner Schwester keinen wirklich auf deine Insel, auf deine einsame.
Ja.
Ist es auch einsam manchmal?
Ja, also ich hatte das auch jetzt, als ich so lange Single war, da war es auch ziemlich einsam. Da habe ich mir auch meinen Partner gewünscht und jetzt ist jemand da und jetzt denke ich, oh Gott, das ist mir zu viel gleich. Ne? Mhm. Also es ist gleich so was ganz anderes.
Ja. Also es gibt auch einen Bindungswunsch.
Ja. Ja, also es fühlt sich ja auch gut an, in Verbindung mit jemandem zu sein, auch wenn man mal selber gebraucht wird. Das ist ja auch was Schönes. Man fühlt sich gut damit und auf Arbeit fällt mir das ja auch leichter, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein einfach.
Mhm. Vivi sagt ja selber, sie wäre ein Kontrolletti und dass sie unheimlich viel Kontrolle benötigt. Und das Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie, was sie hier ja in allen möglichen Formulierungen vorträgt, ist ja nicht nur ein psychologisches Grundbedürfnis, sondern auch eine Selbstschutzstrategie. Immer da, wo wir Angst haben, brauchen wir unbedingt Kontrolle. Das Gegenteil wäre Vertrauen. Vertrauen kann sie aber noch nicht. Also benötigt sie die Kontrolle, um ihre Ängste, ihre tiefen Gefühle von tiefer Verzweiflung und Ohnmacht in Schach zu halten, damit die bloß nicht wieder auftauchen. Und letztlich geht es ja immer darum, wenn wir Kontrolle ausüben, dass wir gewisse Gefühle einfach vermeiden wollen. Angstgefühle, Ohnmachtsgefühle, Gefühle der Hilflosigkeit, der Trauer. Und um diese Gefühle zu vermeiden, damit die gar nicht erst auftauchen, hat die Vivi ganz viel Kontrollmechanismen in ihr Leben eingebaut. Natürlich hat sie das alles sehr früh und sehr unbewusst gelernt, um sich vor Verletzungen zu beschützen. Und genau dieser Selbstschutz, wie so oft, ist die Barrikade, der große Stolperstein in ihrem Leben, weswegen sie keine wirklich enge, tragfähige und nahe Liebesbeziehung eingehen kann. Das heißt, hier sehen wir so schön, was ich auch immer wieder sage und schreibe, dass es letztlich ja die Selbstschutzstrategien sind, mit denen wir uns selbst so boykottieren und auch unsere Beziehungen boykottieren. Kannst du mal diesem Bindungswunsch innerlich Raum geben? Also jetzt mal weg von der Autonomie und Sicherheit, die haben wir eben erforscht und gefühlt, was das für dich bedeutet und warum dir das so wahnsinnig wichtig ist, hin zu einem Bedürfnis, was auch da ist, nämlich Bindung und Nähe und Zugehörigkeit. Könntest du dem mal innerlich Raum geben?
Das spürst du in der Herzgegend. Ja, aber da habe ich gleich wieder das Gefühl, dass wenn jemand merkt, wie ich wirklich bin, dass ich dann nicht mehr so erwünscht bin oder nicht gut genug bin.
Okay.
Das denke ich halt ganz oft. Ich denke das auch so, wenn die Leute wirklich wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden die mich gar nicht mögen. Ich habe tolle Freunde, also ich habe eine tolle Schwester, ich habe tolle Freunde. Dann denke ich immer, ja, wenn ihr wüsstet, wie ich wirklich bin, dann würdet ihr mich vielleicht gar nicht so mögen. Und dass sie mich vielleicht viel zu gut finden, als ich eigentlich bin.
Okay.
Und das denke ich bei ihm tatsächlich auch.
Ja. Ja. Das heißt, sobald du an Bindung denkst und sobald du in deinen Bindungswunsch reingehst, den fühlst, schreit dein Selbstwertgefühl, du kriegst keine Bindung, weil du bist nicht okay. Du bist nicht gut, wie du wirklich bist.
Genau. Genau, dass die Leute, wenn die hinter meine Fassade sozusagen schauen, dann mögen die mich gar nicht mehr so.
Okay, das heißt, dein ganzes System, dein inneres Schattenkind rechnet fest mit dem Scheitern.
Ja.
Es rechnet fest damit, am Ende fühle ich mich wieder so wie damals einsam und verlassen.
Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, dadurch, dass ich so ein willensstarkes Kind war, und da ja auch gar nicht sein konnte, wie ich wollte. Meine Eltern wollten, glaube ich, auch mehr gerne einen Jungen haben. Da war ich halt auch wieder ein Mädchen. So, das war, ich sah auch immer aus so wie ein kleiner Junge. Ne? Das war ein bisschen schwierig. Da habe ich irgendwie nicht genügt. Ja.
Also bis hin, ich habe das falsche Geschlecht. Also eigentlich sowas wie, ich bin grundverkehrt.
Mhm. Ja. Mir fällt das total auf. So richtige Lebensfreude spüre ich wirklich, wenn ich mit Tieren, mit Hunden zusammen bin. Da fühlt sich das so frei an. Da weiß ich, die mögen mich so, wie ich bin, und da ist das alles egal. Da würde ich nie denken, ja, wenn die wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden die mich nicht mehr mögen.
Da sind die Tiere sehr heilsam für dich.
Ja, da fühle ich mich total sicher bei.
Ja, du weißt, das Tier liebt dich bedingungslos.
Ja. Total.
Und das ist ein schönes Gefühl.
Ja, und da kann ich auch frei sein. Da habe ich nicht dieses, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Denen ist das egal. Ich würde denen alles egal.
Ja, wäre das schön, wenn das auch mit einem Menschen möglich wäre, also mit dem Freund, den du gerade hast?
Ja.
Das wäre schön.
Das wäre auf jeden Fall was, wo ich hin möchte und wo ich auch wo ich dann auch einfach freier sein könnte und auch die Kontrolle abgeben könnte wieder. Ja,
dann könntest du vertrauen. Ne?
Ja.
Also, aber du müsstest ja als erstes darin vertrauen, dass du, so wie du wirklich bist, liebenswert bist.
Ja, und das kann ich immer einfach nicht glauben, dass ich wirklich so liebenswert bin. Also er sagt total viele tolle, nette Sachen und so. Und ich denke immer, ja, das sagst du bloß, weil man es halt so sagen muss. Also ich kenne das auch nicht, von zu Hause so mit Gefühlen umzugehen.
Ja. Das heißt, dein Selbstbild und das, was du gelernt hast von daheim, ist so unerschütterlich, dass egal welche Realitätsbeweise da draußen kommen, du an deinem alten Glauben festhältst.
Ja.
Du ordnest dem alles unter.
Ja, das ist so tief innerlich verwurzelt, dass ich erkenne sowas ganz oft und dann denke ich, ja, jetzt umschalten, und dann fehlt der Schalter irgendwie dazu. Mhm.
Weil, ich sag's jetzt mal, weil es dir Sicherheit gibt, oder? Wenn du am Alten festhältst.
Ja.
Das ist deine Komfortzone. In dem Leben kennst du dich aus. Ich genüge nicht.
Ja.
Wie ich wirklich bin, kann man nicht lieben. Da weißt du, was zu tun ist. Du musst Nähe vermeiden. Ne? Auf Abstand gehen. Auf deiner einsamen Insel bleiben. Da hast du die Kontrolle in dem System.
Ja. Ja, da fühle ich mich ja wohl. Das ist einfach, ist eine schöne Komfortzone, die ich mir da eingerichtet habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich mich jetzt dem wirklich öffnen würde und das glauben würde, was er sagt.
Du opferst die Bindung für die Kontrolle und Sicherheit.
Ja.
Letztlich ist dir deine Autonomie wichtiger als die Bindung.
Ja, und die Kontrolle und die Sicherheit wirklich.
Ja, Sicherheit. Kontrolle ist ja Sicherheit. Das gibt dir Sicherheit. Und alles steht im Dienste. Diese Enttäuschung, diese Trauer, diese tiefe Einsamkeit, die du erlebt hast, nie wieder fühlen zu müssen.
Ja. Ja, das ist die Bindung. Ich denke mir immer so, das ist das Opfer nicht wert. So.
Mhm.
Dann bleibe ich doch lieber allein.
Okay. Und weißt du, wo der Fehler in dem ganzen System ist bei dir? Die Fehlannahme?
Dass ich, so wie ich bin, nicht genüge.
Genau.
Ja. Vom Kopf her weiß ich das, aber ich kann das nicht fühlen.
Du kannst es nicht fühlen.
Ja.
Weil, wenn du es fühlen könntest, müsstest du diese Sicherheitszone verlassen.
Ja, das vielleicht auch, aber ich kann den Worten auch einfach nicht glauben. Also ich glaube dem einfach nicht. Er sagt das Und ich glaube dem einfach nicht.
Weil du nur an deine eigenen Glaubenssätze glaubst.
Ja.
Na, das ist deine unerschütterliche Überzeugung. Und durch diese Brille siehst du die Wirklichkeit. Das heißt, wenn du unerschütterlich überzeugt bist, dass du nicht genügst, musst du alle anderen Beweise so umdeuten, dass du doch wieder bei deiner Wahrheit bleiben kannst. Und die lautet, ich genüge nicht.
Ja, ja. Also das fühle ich total. Also ich merke das auch in Freundschaften alleine merke ich das. Ich habe gestern noch mit Freunden geschrieben, die haben geschrieben, ja, du bist toll und so. Und dann denke ich, ja, okay, aber ich kann es halt nicht so annehmen. Oder auch.
Du hast eben geweint oder du weinst?
Ja, laufen gerade so ein bisschen die Tränen. Also es ist doch schon was, wo man immer denkt, man weiß immer alles, aber man dieses, wenn es doch nochmal so hochkommt, dass man das ja, dass man wirklich diesen Glaubenssatz hat, man genügt nicht, wenn man sich, ja, es fühlt sich auch einfach schlecht an, sowas fühlen zu müssen. Also ich beziehe es mal ganz gerne so auf meine Hunde, die denken ja auch nicht, ich genüge nicht. Das ist,
ich käme nicht auf die Idee, ne.
Ja, ja, oder kleine Kinder. Bei kleinen Kindern kann ich das auch total fühlen, wenn da jemand zu mir sagt, so, ich finde dich toll, das fühle ich auch, das weiß ich auch, dass die das so meinen, aber ja, bei Erwachsenen kann ich es halt einfach nicht glauben.
Sag mal, Vivi, du hast jetzt ja mehrfach gesagt, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieben. Wie bist du denn wirklich? Magst du uns das mal erzählen? Also was von dir muss denn so versteckt werden?
Naja, vielleicht, also ich habe manchmal das Gefühl, meine eigenen Bedürfnisse müssen versteckt werden. Und dieses, ja, dass ich vielleicht gar nicht immer so nett bin, wie immer alle denken, oder so stark bin, wie immer alle denken, und dass ich.
Also welche, lass uns doch mal ganz konkret werden. Weil ich denke, was du da formulierst, ist ja ein diffuses Lebensgefühl. Also ein diffuses Lebensgefühl, so wie ich wirklich bin, bin ich nicht okay. Das aus tragischer Unwissenheit von deinen Eltern und daraus resultierenden falschen Botschaften deiner Eltern resultiert. Und ich möchte das jetzt wirklich mal konkretisieren. Welche Bedürfnisse musst du verstecken? Was darf nicht sein?
Ja, nach Nähe, das zum Beispiel, dass ich auch mal Hilfe und Halt brauche, wirklich. Solche Sachen, das fällt mir total schwer, da zu sagen, ich kann gerade nicht. Oder es war auch in meiner Krankheit, in der Magersucht war das so, da brauchte ich wirklich Hilfe. Aber irgendwie war das war auch eine Komfortzone, die ich mir eingerichtet habe. Da habe ich mich auch sicher gefühlt drin in dem. Aber so wirklich zu sagen, ich brauche Hilfe oder ich brauche auch mal Schutz, so, das traue ich mich gar nicht. Und wenn ich das selber alles kontrolliere, liegt das alles in meiner Hand, dann brauche ich niemanden.
Das heißt, du verhedderst dich permanent in deinen Selbstschutzstrategien, ne?
Ja.
Weil ja, dein Selbstschutz ist die Autonomie und die Kontrolle.
Ja. Ja.
Und damit boykottierst du dich. Also dieses, ich brauche mal Hilfe oder ich wünsche mir Nähe.
Ja.
Also diese normalsten, allernormalsten Bedürfnisse.
Ja.
Die vor allen Dingen bei einem Beziehungspartner ja hoch erwünscht sind. Ne? Ich denke, dein Freund wünscht sich nichts mehr.
Ja, definitiv.
Als wenn du genau das.
Ja, ja. Also der bietet mir das auch immer wieder an. Der hat jetzt auch meine Hunde und ich weiß genau, der macht das gerne. Aber es ist für mich gleich wieder so, ja, jetzt musste ich doch um Hilfe fragen. Ja. Ich hätte sie auch bei meiner Schwester lassen können und jetzt habe ich sie wirklich mal zu ihm gegeben. Das fiel mir schon schwer. Da habe ich auch dann gleich wieder das Gefühl, so jetzt enttäusche ich jemand anderes, weil ich weiß, meine Schwester nimmt die auch wieder gerne. Und das ist jetzt sehr schwierig für mich, da auch wieder den Richtigen zu fragen, nicht, dass ich jemand anderes deswegen enttäusche.
Das heißt, alles in dir ist darauf ausgelegt, es anderen Menschen recht zu machen, nicht zu enttäuschen und möglichst hoch autonom zu bleiben. So, also wir sind immer noch bei der Frage, was ist denn diese wirkliche Vivi, die man nicht lieb haben kann? Wir halten fest, die Selbstschutzstrategien sind sofort im Vordergrund. Ich darf nicht um Hilfe fragen. Ich darf nicht einen Nähewunsch zeigen. Und was ist jetzt dieses wahre Wesen, das man nicht lieben kann?
Ich kann es gar nicht so genau sagen, was man nicht an mir mag oder mögen könnte, sondern so dieses, ich kann nicht ich sein in jeder Situation, sondern ja, dadurch, dass ich so überangepasst bin manchmal. Also in manchen Situationen, das kann ich jetzt schon besser. Aber es ist halt schwierig so, ja, ich versuche den anderen auch immer gerecht zu werden. Mhm. Und wenn ich selber...
Jetzt haben wir den tiefen, tiefen Konflikt. Du bist eigentlich vom Herzen total überangepasst. Du hast das Gefühl, ich muss es allen recht machen. Und dadurch resultiert eigentlich dein Gefühl, ich darf nicht ich sein.
Ja, genau. Wenn ich wirklich ich bin, dann komme ich nicht so gut an. Ja.
Weil ich würde bedeuten, das müssen wir festhalten, ich würde bedeuten, ich habe auch Bedürfnisse. Ich habe auch einen Willen. Ich habe auch Wünsche. Ich habe auch Gefühle.
Ja?
Ist es das?
Ja, das fühle ich total. Ja, wenn ich wirklich ich bin und ich habe Bedürfnisse und Wünsche.
Also, ja. Das darf nicht sein.
Genau.
Das heißt, es geht nicht primär um ganz besondere Charaktereigenschaften oder dass du eigentlich eine ganz fiese Type bist, wenn du dich nicht gerade verstellst. Ne?
Ich hoffe nicht.
Genau. So ein ganz linker Vogel, der immer nur so tut, ne? Wie wäre ein freundliches Wesen. Das ist es nicht. Ja.
Ja.
Dass du dein inneres Monster vor der Außenwelt verstecken musst, sondern es geht um eine ganz, ganz einfache Angelegenheit.
Ja.
Ich darf keine eigenen Bedürfnisse haben.
Ja, ja. Also Bedürfnisse zu äußern fällt mir auch sehr schwer. Auch so, es ist immer noch ein Thema zu sagen, ich habe Hunger. Solche Sachen zum Beispiel, das fällt mir heute noch schwer. Ich bin jetzt stabil, aber das sind immer noch Sachen, wo ich denke, das ist auch irgendwie was Schwaches. Ich habe Hunger. Da fängt schon an.
Ja, es geht aber... Es zeigt, wie wahnsinnig existenziell das Thema bei dir ist, weil Essen ist überlebenswichtig, ja.
Ja, ich weiß das auch im Kopf, aber ich schaffe es heute noch, den ganzen Tag nicht zu essen.
Ja.
Also es ist besser, ich kann es dann wieder ausgleichen, aber jetzt zu sagen, so, ich habe jetzt Hunger, es fällt mir schon leichter, aber es sind immer noch so Sachen, da fängt es an, bei so Kleinigkeiten.
Ich sagte jetzt mal einen Glaubenssatz, und du spürst mal, was der in dir auslöst, ob er überhaupt was auslöst. Vielleicht schließt du dafür kurz nochmal die Augen, gehst nochmal, nimmst mal richtig Kontakt zu deinem Gefühl auf. Der Glaubenssatz lautet, ich darf nicht leben.
Ja, es fühlt sich ganz schön schwer an. Ja. Wie sich alles im Nacken zusammenzieht.
Ja.
Ja.
Wenn er sich schwer anfühlt, heißt das, dass er für dich stimmig ist.
Ja, aber es hört sich für mich so an, als wenn meine Eltern mich nicht wollten. Aber das war ja nicht so. Also ich glaube schon, dass sie mich wollten. Aber halt gerne vielleicht anders. Also, ja. Aber ich bin vielleicht auch... Ja, es fühlt sich ganz schön schwer an. Ich versuche da irgendwie gerade so Ausflüchte zu finden. Ich darf nicht leben, ist halt schon sehr hart irgendwie gefühlt.
Ich weiß. Lass ihn bitte trotzdem mal, gib ihm mal gerade die Erlaubnis, für diesen Moment da sein zu dürfen, diesen Glaubenssatz. Dass der jetzt einfach mal da sein darf, ich darf nicht leben.
Für mich sowas, ja, es ist so unfassbar, also dieses ich darf nicht leben, ist sowas Endgültiges, sowas Vernichtendes auch einfach. Das fühlt sich total schwer an.
Ja.
Ja.
Aber dass er sich so schwer anfühlt, ist für mich ein Hinweis darauf, dass du ihn in dir trägst. Weil sonst würde der nichts auslösen in dir.
Er merkt, dass meine Hände das ist halt schwer gerade, irgendwie ist das so.
Ja.
Mike auf jeden Fall versucht zu grinsen, obwohl es überhaupt nicht, ja.
Ja.
Das wegzulächeln irgendwie.
Da wegzugehen, ne?
Ja.
Absolut schnell weg, verstehe ich total gut, aber du wirst ihn nicht bearbeiten können, wenn du ihn nicht anerkennst.
Ja.
Ja. Du musst ihn ja anerkennen, um ihn verändern zu können.
Ja, der war mir auch nie bewusst irgendwie. Ich habe mich ja auch viel damit auseinandergesetzt, mit meinen Glaubenssätzen.
Mhm.
Ja, aber den habe ich nie irgendwie. Ich habe immer eher so, ich bin nicht richtig, wie ich bin.
Mhm.
Aber dieses, ich darf nicht leben, ist so das erste Mal, was ich richtig fühle. So dieses.
Ja.
Ja.
Und?
Schwer. Da kommt gleich wieder so der erste Gedanke, so, ja, ne, also ich glaube nicht, dass meine Eltern sowas denken würden oder mir das mitgeben wollten. Nicht mit böser Absicht auf jeden Fall.
Es sind ja oft tragische Verkettungen.
Ja.
Ich denke, dass der Glaubenssatz aus deinem frühen Krankenhausaufenthalt kommt. Weil du keine Bindung hattest in der Zeit, ne? Und dass das so eine ganz tiefe, tiefe Traumatisierung ist von, dass du da eigentlich auch um dein Überleben gekämpft hast, ja. Dieses Gefühl, keiner will mich. Ja, ich bin total verlassen, ja. Ich bin komplett isoliert und das geht ganz tief in die Existenz hinein, in die, also.
Ja, und denke ich gleich, ich kann mich ja nicht dran erinnern. Ich auch, wenn ich weiß, das prägt einen trotzdem. Aber dieses, ja, da muss ich ja wirklich, also es wird in der Familie auch nicht so drüber geredet, aber ich war halt wirklich alleine. Ich weiß nicht, wie lange, ich weiß gar nichts eigentlich. War nicht viel darüber. So diese Unwissenheit auch irgendwie.
Ja. Deswegen arbeiten wir jetzt im nächsten Schritt einfach mit einer Vorstellung. Da verbrauche ich aber erstmal von deinem Herzen her eine andere Meinung. Vivi, darfst du leben?
Ich darf leben. Ich weiß, dass ich leben darf. Ich weiß auch, dass ich gebraucht werde.
Ja. Kannst du das auch mal gerade spüren und nicht nur wissen, dieses Ich darf leben?
Das fühlt sich gerade an, als wenn ich wieder Luft kriege.
Ja.
Ich merke, wie die Hände wieder leichter werden.
Ja, Luft kriegen ist existenziell zum Leben.
Ja, ja.
Okay, dann spür mal dieses Ich darf leben. Und jetzt in deiner Vorstellung, nimm mal diesen kleinen Säugling, den du da siehst, alleine in seinem Bettchen im Krankenhaus liegen. Kannst du den mal in den Arm nehmen und Bindung zu dem herstellen? Mit deinem inneren Auge. Du bist dem jetzt gerade mal wie eine Mama.
Ja.
Und du nimmst die kleine Mini-Vivi in deinen Arm.
Es fühlt sich geschützt an.
Also. Und streichelst sie und sagst ihr, mein Liebling, du darfst leben. Und ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich freue mich so sehr darüber, dass du da bist. Du bist das ganz große Geschenk in meinem Leben.
Ja, es fühlt sich gut an. Ja, es fühlt sich auch verbunden an. Irgendwie.
Verbunden.
Ja.
Genau, du gehst jetzt in die Bindung mit der kleinen Vivi, die bis dahin unverbunden in dir war, die allein und einsam war. Und das geht sehr, sehr tief, sehe ich gerade.
Jetzt so. Also es ist wirklich so, ja, wie so ein Knoten fühlt sich das an, der gerade so ein bisschen, ja, sich auflöst und einfach, es fühlt sich warm und wohlig an.
Genau. kannst du diesem warmen, wohligen, verbundenen Gefühl mal richtig viel Raum geben in deinem ganzen Körper. Das darf da sein, diese Bindung darf da sein, das Leben darf da sein, die Wärme darf da sein.
Ja, das fühlt sich gut an gerade. Das ist so ein anderes Gefühl irgendwie. Einfach mal alles loslassen.
Ja.
Auch nicht unter ständiger Anspannung.
Richtig. Weil du darfst leben.
Ja. Ja, es fühlt sich wirklich übermannt mich gerade so ein bisschen, so dieses du darfst leben.
Und jetzt bitte ich dich drum, diesem Anteil in dir, der kleinen Vivi, die so einsam, unverbunden und todesängstlich war und das Gefühl hatte, ich darf gar nicht leben, der jetzt innerlich zu versprechen, dass du ab sofort immer für sie da sein wirst.
Ja. Fühlt sich auch wieder gut an, aber ich bin da auch wieder mit angezogener Handbremse. Ja, wer weiß, aber das ist gleich wieder so dieses.
Vivi, das ist deine persönliche Entscheidung. Du hast die Entscheidung, für die kleine Vivi da zu sein. Die kannst du machen.
Ja, das kann eigentlich kein anderer außer ich.
Kannst du dich mal oder möchtest du dich überhaupt mal bewusst dafür entscheiden, dass du für sie da bist?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich möchte mich da.
Und mach dir mal ganz bewusst, das liegt ausschließlich in deiner Hand.
Ja.
Diese Bindung kann dir keiner nehmen.
Ja, das stimmt. Das kann mir ja keiner verbieten oder sagen.
Nein. Ja. Das bist du.
Ja. Ja, jetzt fühlt sich das auch echter an und jetzt kann ich darauf auch vertrauen, weil ich das ja bin. Das ist ja eigentlich eine Kontrolle, die ich dadurch ja eigentlich auch habe.
Richtig, du bist es.
Ja.
Du bist heute groß. Heute kannst du frei entscheiden. Heute kannst du dich verbinden. Heute kannst du dich verbinden mit der kleinen Vivi, für sie sorgen und dafür sorgen, dass sie sich nie wieder so einsam und verlassen fühlt.
Ja.
Sondern dass sie verbunden bleibt.
Ja, es fühlt sich gut an. Ja. Jetzt fühle ich das auch. Jetzt ist nicht mehr so mit angezogener Handbremse, die habe ich gelöst. Ja, und jetzt habe ich auch wirklich ein Grinsen im Gesicht, was sich auch echt anfühlt und nichts weggrinst, sondern das wirklich so spürt auch.
Okay. Die kleine Vivi, die darf jetzt sein, die darf bei dir sein und gleichzeitig kannst du wieder die Augen öffnen, wenn du möchtest, wieder ein bisschen mehr hier in diesen Raum zurückkommen.
Ja, das hat mich eben, jetzt meine Stimme kurz weg, ziemlich schockiert, ich darf nicht leben, aber ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das sagt gerade noch so in mir, aber wenn ich jetzt für mich selber einfach da bin, für die kleine Vivi, ja.
Ja, wir sind jetzt absolut ganz tief in die Existenz abgetaucht. Also tiefer geht es eigentlich jetzt nicht mehr. Aber darum geht es. Und ich denke, und jetzt gehe ich wieder ein bisschen mehr in den Kopf. Jetzt gehe ich auf die Ebene des Einordnens und des Verstehens.
Ja.
Okay. Weil die brauchen wir auch. Wir brauchen auch unseren Kopf.
Ja.
Daher kommt dein überwältigendes Anpassungsprogramm. Also du hast immer versucht, dich selber abzuschaffen.
Ja.
Sei es durch Hungern und Nahrungs- Verweigerung der Nahrung.
Ja.
Und sei es durch diese extreme Überanpassung, dass du irgendwie nicht stattfindest.
Ja, ich versuche da einfach an einen Ort zu gefallen. Also es fällt mir bei einigen Menschen, die mir sehr vertraut sind, fällt es mir leicht, so zu sein.
Ja.
Auch mal. Nein, das ist auch ein ganzer Satz. Es fällt mir mittlerweile auch schon leichter. Aber ich denke dann trotzdem immer, naja, was denken die jetzt von mir?
Natürlich, weil dein Leben ja davon abhängt.
Ja, genau. Also ich kann das schon, aber hab dann im Nachgang immer noch, jetzt habe ich Nein gesagt.
Ja.
Ja.
Dein Leben hängt davon ab, ob du Bindung kriegst oder nicht.
Ja, genau.
So war das im Krankenhaus.
Ja.
Und später die Botschaften deiner Eltern haben das natürlich weiter verstärkt. Das war natürlich sehr unglücklich, dass sie dir so vermittelt haben, du bist zu wild, oder dass sie oft dich in deinen Gefühlen und Bedürfnissen nicht richtig gelesen und gar nicht richtig wahrgenommen haben.
Ja.
Und dadurch kommt bei dir dann ja oder bei Kindern an, ich bin verkehrt oder ich bin nicht wichtig oder ich darf gar nicht so sein.
Ja.
Ich muss irgendwie anders sein. Ne? Weil als Kind hast du ja nicht gedacht, meine Eltern haben zu wenig Einfühlungsvermögen oder meine Eltern haben vielleicht eine etwas eingeschränkte Bindungsfähigkeit. Sondern
das haben die auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher.
Genau, okay. Sondern du hast natürlich gedacht und gefühlt in deinem ganzen kleinen Kinderkörper, ich bin der Fehler.
Ja, genau. Und ich muss mich so verhalten, wie die es gerne hätten.
Ja, und da geht es ums Emotionale, aber tatsächlich auch in den frühen Jahren, wie du es im Krankenhaus erlebt hast, ums Körperliche, ums physische Überleben.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz tief in dir eingepflanzt. Und dein ganzes System ist darauf ausgerichtet, zu überleben.
Ja, so fühlt sich auch, sag ich mal, der Alltag ganz oft an.
Genau.
Zu überleben.
Genau, zu überleben, weil du brauchst die Bindung, sonst gehst du tot. Und der immanente Widerspruch ist, dass du auf der anderen Seite ganz viel tust, um dich selber auch irgendwie abzuschaffen mit dem Hungern, mit dem alle Bedürfnisse hinten anstellen, ne?
Ja.
Also es ist im Grunde genommen, ich will es mal in ein Bild ausdrücken, versuchst du dich in jeder Hinsicht, auch auf körperlicher Ebene, unendlich leicht zu machen, damit man dich aushalten kann.
Ja, und dass ich auch anerkannt werde. Also das weiß ich aus dem Hungern, das ist ja natürlich auch, also als es noch gesund war, man hat ja auch Anerkennung bekommen, dass man so viel abgenommen hat und sowas. Das ist Anerkennung dann auch wirklich gewesen.
Es geht alles um Anerkennung.
Ja.
Wenn ich leicht bin, werde ich anerkannt. Wenn ich keine Bedürfnisse habe, werde ich anerkannt. Ich werde eigentlich nur anerkannt, wenn ich mich total an deine Erwartungen anpasse.
Ja.
Weil ohne Anerkennung gibt es keine Bindung.
Ja. Und Menschen, denen ich wirklich vertrauen kann, da fällt mir das leicht, so auch mal zu sagen, so ich möchte das gern so und so. Also da fällt mir das wirklich leicht. Aber bei anderen Leuten, dann denke ich mal, also wenn ich jetzt bei meinem Freund auch sagen würde, also da sage ich auch ganz oft so, ich brauche jetzt meinen Freiraum und ich bin froh, wenn ich alleine bin. Das sind immer die fiesen Sachen, die ich dann so zu ihm sage einfach. Da fällt mir das auch leicht, aber dann bin ich immer gleich so rundum schlag, dann bin ich gleich unfair.
Das ist nämlich das absolut Verrückte bei Bindungsangst. Bindungsängstliche sind im Herzen, so wie du, komplett überangepasst und grenzen sich deswegen umso brutaler ab. Das ist die Paradoxie der Bindungsangst.
Ja, da wird man gleich so.
Im tiefsten Inneren denkst du ja, ich muss dir alles recht machen. Im Grunde denkst du sogar, ich muss mich auflösen. Ja, also ich muss mich komplett an deine Form anpassen.
Ja.
Und dann geht wieder der Überlebenskampf los. Scheiß muss ich. Verpiss dich.
Ja. Ich mache jetzt mein Ding.
Ich brauche dich überhaupt nicht. Ich gehe auf meine Insel, leck mich am Arsch.
Ja, genau.
Und da kommt dann diese aggressive Abgrenzung, um das eigene Leben zu retten. Ja.
Ja.
Denn Bindungsängste, die im Herzen überangepasst sind, sind alles andere als überangepasst in der Beziehung. Sie setzen geradezu brutale Grenzen.
Ja. So bin ich, glaube ich, auch wirklich. Also, dass ich wirklich brutal dabei bin, da denke ich mir auch ganz oft, ich bin gerade so fies zu dir gewesen und du lächelst trotzdem noch und sagst, ja, ich habe Verständnis für dich, wie du gerade bist. Also, ich kann mit ihm auch super offen reden, er weiß auch, wie ich tick, so ein bisschen. Aber, ja, ich denke dann auch wieder, ja, dann bist du ja doof, wenn du dir das gefallen lässt. Ne? Das ist, da würde ich ja gehen. Also, wenn mit mir jemand so umgehen würde, wäre ich weg.
Mhm. Ja.
Ja.
womit du wieder bei der Bestätigung bist, was du sowieso schon immer wusstest, mich kann man nicht lieben.
Genau. Ja.
Also wenn du ihn wegbeißt und wegtrittst und er geht wirklich, ha, da haben wir es wieder, ich wusste es doch.
Ja,
genau. Na, mit mir kann man es nicht aushalten.
Ja, ja. Na, jetzt hast du gesehen, wie ich wirklich bin.
Ja.
Ja.
Aber so bist du ja gar nicht wirklich.
Nein, bin ich auch nicht. Hoffe ich. Nein, aber ich bin wirklich nicht. Ich bin eigentlich ganz nett. Oh, ich bin nett. Ja. Und das Gute ist ja, dass ich mit ihm darüber reden kann, dass ich jetzt in meinem eigenen Film wieder gerade drin bin und ich muss jetzt, brauche Zeit für mich.
Ja.
So dieses. Deswegen, ich sage, ich habe Glück mit ihm. Er ist ja wirklich ein Mensch, der auch reflektiert ist, der über die Sachen nachdenkt, der nicht einfach nur, mit dem man auch offen reden kann. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch ein Mängelexemplar, so, ein Exemplar, was man sonst nicht mehr so auf dem Markt findet.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, dieses Gespräch mit der Vivi ist für mich wie so eine kleine psychologische Lehrstunde, weil man hier unglaublich gut die ganzen Grundstrukturen, die psychischen Grundstrukturen verstehen und verfolgen kann. Am gelebten Beispiel, wir haben ja 4 psychische Grundbedürfnisse, nämlich unser Bedürfnis nach Bindung, davon redet die Vivi ganz viel. Sie möchte sich ja eigentlich eng binden. Dann haben wir unser Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Das ist das Bedürfnis, das Leben im Griff zu haben, selbstbestimmt zu handeln. Das ist das Gegenteil von ausgeliefert sein. Dann haben wir unser Bedürfnis nach Selbstwert und Selbstwerterhöhung. Und da hat uns die Vivi ja auch mitgeteilt, dass sie eben gar kein gutes Selbstwertgefühl hat. Dass sie glaubt, dass sie so, wie sie wirklich ist, nicht liebenswert ist. Und dann haben wir das letzte Grundbedürfnis, dass wir alle gerne ungute Gefühle vermeiden und uns lieber gut fühlen. Und darum dreht sich ja im Grunde genommen das ganze Gespräch. Vivi möchte vermeiden, sich noch einmal so ausgeliefert und abhängig und abgrundtief einsam zu fühlen, wie sie es in ihrer Kindheit erlebt hat. Und das ist ihr wichtigstes Ziel. Und darüber übt sie Kontrolle aus. Und dafür opfert sie die Bindung. Dafür opfert sie die Bindung zu ihrem Freund, um die Sicherheit und die Kontrolle in ihrem Leben zu bewahren. Und das finde ich so faszinierend immer wieder, dass man menschliches Verhalten wirklich anhand dieser 4 einfachen Grundbedürfnisse verstehen und erklären kann und dabei immer alle 4 Grundbedürfnisse im Blick haben muss. Denn nicht selten kommt es vor, dass wir ein Grundbedürfnis opfern, um andere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wir sind ja eben extrem tief getaucht bis an deinen existenziellsten Glaubenssatz, dein existenziellstes Lebensgefühl und wieder ein bisschen aufgetaucht, wieder ein bisschen auch wieder in, jetzt nochmal in den reflektierenden Verstand gegangen. Hast du so erste Ideen?
Irgendwie, weil, ja, jetzt weiß ich wieder mehr, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich den Schalter, wo ich am besten anfange umzulegen. Also wie ich die Schalter wieder finde, sozusagen.
Das bedeutet konkret, also was sind so deine ersten Ideen, Handlungsschritte, wie du dich, ich sag mal, da dieses verletzte Kind, also wie du dich da so heilen kannst, was ist da nötig aus deiner Sicht?
Da fehlen mir total die Ideen, das wieder ja zu kitten, so. Ich habe jetzt im Kopf so dieses Bild von mir als Baby, kleine Baby, aber dem jetzt auch Raum zu geben. Und die ersten Sachen sind wieder so, ja, ich meditiere wieder mehr. Solche Geschichten, ne, so dieses, ja. Aber das versuche ich dann immer und dann, ach naja, mache ich ja doch lieber das und das.
Ja, ja, weil das Meditieren geht ja dann eben in dem Moment vielleicht auch an der Sache vorbei. Ich denke, die aller am nächsten liegende Idee, die ist vielleicht so banal, dass du sie eben gar nicht mitformuliert hast, ist, dass du wirklich im Kontakt bleibst mit diesem verletzten inneren Kind und dass du dem jetzt sozusagen die Mama bist,
ja,
die du eigentlich gebraucht hättest.
Ja.
Und ihm immer und immer wieder die Welt erklärst.
Ja.
Okay. Dass es damals so medizinisch notwendig war im Krankenhaus, dass es nicht wie heute war, dass du das Kind lieb hast und dass deine echten Eltern es auch lieb hatten, auch wenn sie etwas eine Einschränkung in der Beziehungsfähigkeit hatten. Aber dass das nichts und 0, nichts über deinen Wert aussagt. Okay. Gar nichts. Es sagt was über die Einschränkungen deiner Eltern aus. Und das musst du diesem inneren verletzten Kind immer wieder erklären. Auch, dass es wunderbar ist, dass es so ein Wildfang ist. Ein ganz tolles Temperament. Ja. Super.
Ja.
Willensstark. Mega. So viel tolle Energie. Nur deine Eltern konnten damit nicht so gut umgehen. Sie waren überfordert.
Sie waren jung.
Aber das sagt nichts, gar nichts über deinen Wert aus. Du darfst genau so sein, wie du bist. Und du darfst leben. Diesen inneren Dialog, diese Art vom inneren Dialog, dir immer wieder selbst die Erlaubnis zu geben und dir immer wieder, also deinem kleinen, jüngeren Ich, immer wieder zu erklären, dass du nicht der Fehler warst, sondern deine Eltern Fehler gemacht haben.
Ja.
Das wird deine Wunden heilen, dann wirst du immer mehr lernen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden, weil dein Freund ist nicht Mama und Papa.
Und kann ich das auch jeden Tag so für mich dann einfach wie meine eigene Meditation sozusagen.
Du kannst dir sogar eine eigene Meditation zurechtschreiben. Und dann dir selber einsprechen.
Ja.
Und die auch immer wieder anhören. Oder du lässt sie deine Schwester oder jemand anders einsprechen.
Ja.
Weil das ist manchmal noch heilsamer, wenn man nicht alles aus sich herausholen muss.
Ja.
Sondern der andere, sondern in der Bindung heilt. Also, dass jemand anders dir das auch
Person.
Sagt.
Ja. Ja. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen und mitnehmen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich ansetzen kann. Weil ich habe so viel probiert, jetzt auch. Und immer war nicht. War immer noch dieser kleine, große Knoten da, wo ich immer gedacht habe.
Ja, also, weil im Grunde liegen die Dinge immer ganz einfach. Es geht darum, dass du dich selbst annimmst, dass du leben darfst, dass du so sein darfst, wie du bist. Und wenn du dieses Vertrauen in dich stärkst, dann wächst dein Vertrauen, dass andere Menschen das genauso sehen, automatisch mit.
Ja, ich muss bei mir selber im Kopf anfangen, um das auch anderen zuzutrauen.
Natürlich.
Ja.
Erst wenn du daran glaubst, kannst du auch glauben, dass jemand anders das glaubt.
Macht total Sinn, wenn man das so, überwältigend. Also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass der Glaubenssatz so hart ist und dass ich da anfangen muss und gar nicht bei so anderen Glaubenssätzen, mit denen ich ja schon angefangen habe. Ja. Fühlt sich aber erstmal gut an, was zu haben, womit man arbeiten kann, wo man jetzt.
Also es ist irgendwie so erleichternd, wenn man auf einer tiefen Ebene erkennt, was ist eigentlich das Problem. Ja, das ist das Problem. Okay. Also wenn das Problem ist, dann muss ich aber ehrlich sagen, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Ja. Nee, natürlich darf ich leben. So, und jetzt weißt du, wer dein Feind ist, sozusagen.
Ja,
verstehst du?
Ja, das fühle ich. Ich weiß jetzt, wer mein Feind ist und wo eigentlich das Ursprungsproblem ist und daraus ja die anderen dann auch noch kamen.
Nur, dass Feind jetzt eigentlich die falsche, insofern irreführende Formulierung ist, aber es passt jetzt mal, um das zu beschreiben, was man da eigentlich fühlt. Weil es ist ja ein Anteil von dir, der hochgradig verletzt ist und der eben nicht feindlich behandelt werden soll, sondern freundlich, also der um Annahme bittet. Mhm. Also da geht es in diese tiefe Selbstannahme. Auf der einen Seite immer wieder, und das geht eben durch dieses Erklären auch, hey, das war doch alles nicht deine Schuld, es ist tragisch gelaufen, aber du bist richtig, du warst nicht der Fehler, natürlich darfst du leben.
Ja, jetzt hat man so den Ursprung, das ist, ich habe nicht gedacht, dass das so ein krasser, sag ich mal, wirklich krasser Glaubenssatz ist. Also ist das dieses, ich genüge nicht, okay, damit kann ich, ist auch kein schöner, aber dieses darf nicht leben und jetzt auch mal zu sehen, so, ich weiß, dass meine Eltern das nicht mit Absicht gemacht haben, das ist mir auch bewusst alles, aber ja, mal zu sehen, wo fange ich eigentlich an, dass das immer, und das habe ich lange nicht, das habe ich bis heute nicht gesehen, dass das schon da so ein tiefer Punkt einfach ist. Wir haben lange, also meine Schwester und ich therapieren uns ja immer gegenseitig. Und wir haben auch immer lange gesagt, so, ne, ja, wo kommt das her? Wir haben auch gewusst, dass diese Krankenhauszeit muss irgendwas gemacht haben. Aber dass da so ein Glaubenssatz draus kommt, das ist halt echt, puh. Ja, hart.
Einerseits, auf der anderen Seite auch erlösend.
Ja, 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 das ist erlösend.
Jetzt ist der Geist aus der Flasche.
Ja, genau. Ja, fühlt sich gut an.
Gut, dann hoffe ich, dass du damit erstmal weitergehen kannst. Und danke dir für dieses großartige Gespräch und deine unheimliche Offenheit.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Gerne. Also dieses Gespräch mit Vivi jetzt für mich war tatsächlich auch für mich sehr faszinierend, weil, wie ich es schon in einer Meta ja gesagt habe, es für mich eine Lehrstunde in Sachen psychologischen Grundstrukturen war und wie wir Menschen strukturiert sind und wie wir funktionieren. Und da bin ich mit der Vivi sehr, sehr tief getaucht und wir sind dann eben auf diesen tiefen Glaubenssatz gekommen, ich darf nicht leben. Und der ist natürlich hart, das hat sie selber auch gesagt. Auf der anderen Seite erzeugen diese tiefen Erkenntnisse auch immer wieder eine ganz, ganz große Erleichterung. Denn jetzt weiß Vivi endlich, was ihr wirkliches Problem ist. Das heißt, das ist jetzt begreifbar geworden, anfassbar. Und wenn es begreifbar ist, dann ist es auch lösbar. Und das ist die Erleichterung, die die Vivi an dieser Stelle gespürt hat. Und ich sage immer wieder, auch zu meinen Psychotherapie-Klienten, die ja öfter mal die Stunde eröffnen, theoretisch ist mir alles klar, aber ich kann es nicht ändern, sage ich, nein, wenn ihnen wirklich alles klar wäre, dann würden sie hier jetzt nicht sitzen. Das heißt, ich gucke immer, was ist das Problem hinter dem Problem? Was ist die eigentliche, ganz tiefe, ursprüngliche Motivation, sich so zu verhalten, so zu fühlen und zu denken, wie man es gerade tut und damit sein eigenes Problem zu kreieren. Und bei Vivi sind wir dem wirklich sehr, sehr gut auf die Spur gekommen. So, und jetzt hören wir mal rein, wie es ihr seit dem Gespräch ergangen ist, ob sie mit diesem Glaubenssatz, ich darf nicht leben, tatsächlich ein Stück weitergehen konnte.
Hallo, ich wollte mich mal melden nach fast 2 Wochen nach dem Gespräch und es hat sehr viel in mir bewegt. Es war wie so eine Erkenntnis oder es ist so eine Erkenntnis, wo ich denke, wow, das ist das ganze Zeit irgendwie auch so ein Puzzleteil gewesen, was mir gefehlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas fehlt in mir, also an meinen Glaubenssätzen und jetzt habe ich endlich die Erklärung dafür und es tut einfach Gutes zu wissen. Und wo ich jetzt auch was habe zum Arbeiten, dass ich mit meiner kleinen Vivi in Kontakt gehe und auch Sachen dadurch einfach besser erkennen und viele Sachen mir dadurch schon jetzt leichter fallen, weil ich einfach diese Erkenntnis habe und das regelmäßig auch mit in meinen Alltag einbaue, wenn es ganz wichtig ist. Und ja, also für mich war dieses Gespräch der Knotenlöser. Es hat so viel bewegt, es hat so viel getan. Und ich glaube einfach, dass ich mich jetzt selber besser verstehe, noch mal besser. Und dass mir das einfach so viel Mehrwert bringt. Und ich glaube, ich kann das in meinen Alltag mittlerweile ganz gut einbringen. Und kann auch einige andere Sachen dadurch ganz gut für mich selber erklären. Und weiß jetzt einfach, wo der Ursprung der ganzen Problematik herkommt. Und ja, den Freund habe ich natürlich auch noch. Den habe ich. Und ich glaube, auch im Umgang mit ihm fällt mir jetzt auch schon einiges leichter. Also es ist ganz viel, was ich getan hat und es war die beste Entscheidung meines Lebens, da dem zu stellen, auch wenn es im ersten Moment sehr hart war. Aber vielen Dank und ich bin froh, dass ich jetzt neu durchstarten kann.
So, jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Und ich denke, dass sich hier die eine oder der andere ganz gut wiederfinden konnte und für sich ein Stück Heilung mit rausziehen konnte. Und ich freue mich auf das nächste Mal und verbleibe bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Ann Groß.